der Gefahr aussetzen würde, eine Untersuchung nach einem gesetzlich geordneten Verfahren, zum Beispiel einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit, und dass Sie ja Beamter sind, aber auch einem dienstlichen Ordnungsverfahren ausgesetzt zu werden. Das haben Sie verstanden? Aha. Dann darf ich Sie bitte, Vor- und Zunahme, Ihr Alter und Ihre Berufsbezeichnung uns mitzuteilen und noch zu sagen, ob die Ladungsanschrift stimmt.
Ja. Joachim Thomas, 46, verheiratet, Polizeihauptkommissar und ladungsfähige Anschrift, Polizeipräsidium Heilbronn. Ja, stimmt.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein Eingangsstatement am Anfang abzugeben. Wir können aber gleich mit der Befragung beginnen.
Ja, Sie können beginnen.
Gut. Sie sollen zusammen mit dem Herrn Polizeimeister, mit der Polizeimeisterin Kind am 25. April 2007 als erste Streife am Tatort gewesen zu sein. Können Sie uns mal Ihre Wahrnehmungen schildern, als Sie da auf dem Platz gefahren sind? Wie haben Sie es erfahren?
Ja, das ist richtig. Wir erfahren haben es über der Taxifahrer rief, der vor Ort war, rief beim unserem Revier an, also nicht über Notruf. Wir sind dann sofort rausgefahren.
Also Sie waren auf dem Revier noch?
Ich war auf dem Revier. Wir haben Spätdienst gehabt. Der Spätdienst begann um 12.45 Uhr und der Anruf kam kurz nach 14 Uhr. Wir sind dann mit alle Streife rausgefahren. Eine Streife war schon draußen, die war bei einer Unfallaufnahme, also nicht auf dem Revier. Die restliche Streife sind dann rausgefahren. Ich war mit der Kollegin Kind dann als erstes vor Ort. Bei unserem Eintreffen auf die Theresienwiese stand dieses Taxi, der hat uns gezeigt in die Richtung Streifewaage und ist dann aber auch davon gefahren, also ist nicht vor Ort geblieben. Wir sind dann zu dem Fahrzeug hingefahren, von Weitem hat man eigentlich schon gesehen, dass beide Türen offen standen und die Uniformteile, damals noch Bambusfarben, waren unter der Tür, so war meine Wahrnehmung, wie ich noch mich erinnern kann, sichtbar, dass da was liegt oder dass die Kollegen da liegen, ne, teilweise. Also zumindest erkennbar, dass da irgendwas ist. Ich bin dann hin auf die Fahrerseite, wo die Kollegin Kiesewetter war, habe die dann teilweise rausgezogen, habe aber gesehen, dass ich da jetzt in dem Moment keine erste Hilfe leisten kann. Für mich war die Kollegin schon verstorben, habe mich dann auf die andere Seite gewandt zu dem Kollegen, bei dem den Puls gefühlt. Daraufhin hat er die Augen geöffnet und habe dann die erste Maßnahme noch getroffen, um ihm das zu erleichtern, Hemd geöffnet, Schutzweste ausgezogen, auch um zu sehen, wo er verletzt war, weil das im ersten Moment nicht sichtbar war. Es war nur Blut zu sehen im Kopfbereich und im Brustbereich und habe das Gürtelsystem geöffnet, einfach, dass er ein bisschen mehr Luft und atmen kann. Das waren so die ersten Maßnahmen.
Und dann sind anschließend gleich oder sehr schnell die anderen Fahrzeuge, Polizeifahrzeuge?
Die zwei, drei Fahrzeuge, was bei uns noch auf dem Revier waren, das nächste Fahrzeug hat automatisch sofort, habe ich erst nachher erfahren, die Zufahrt gesperrt. Und das dritte Fahrzeug, denke ich auch, dass die irgendwo im weiter abgesetzten Bereich die Absperrung gemacht haben.
Haben Sie eine Wahrnehmung gehabt, dass irgendjemand Personen sich sonst noch außer dem Taxifahrer, der im Auto saß, am Tatort, bewegt, befunden haben, obwohl man eigentlich als erstes nach der Kollegen schaut, ist mir schon klar.
Da ist ja, aber die Anfahrt war, also auf der linken Seite war ja dieses Frühlingsfest beim Aufbau, das war aber schon abgesetzt von der ganzen Örtlichkeit. Bei der Anfahrt war außer dem Taxifahrer, habe ich niemanden wahrgenommen. Kein Fahrzeug, keine Person, nichts. Also es war für mich eigentlich, weil das ein Ort ist, wo alles relativ Radfahrer fahren und so weiter. Zu unserem Eintreffen, zu dem Zeitpunkt war das sehr, sehr ruhig und sehr verlasse eigentlich.
Auch keine Radfahrer?
Nichts. Also nichts, wo ich kann mich an keine Bewegung zu dem Zeitpunkt, wie wir auf den Platz gefahren sind, erinnern.
Wie lange waren Sie denn noch am Tattag dort am Tatort, als am Tatort?
Schwer zu sagen. Ich bin dann eingesetzt worden, um verschiedene Kurierfahrten zu machen, Gerichtsmediziner abzuholen und so weiter. Ich würde sagen, der Revierführer ist eingerufen, Kriminalpolizei ist eingerufen. Ich denke schon so 30 Minuten, zwischen 30 Minuten und einer Stunde war ich schon noch so gefühlsmäßig, aber genau kann ich es nicht mehr. Also es waren nicht nur noch ein paar Minuten, es war schon noch länger. Ja.
Waren Sie am Tattag dann noch mit weiteren Ermittlungen befasst?
Wie gesagt, ich habe Kurierfahrten gemacht, weil Heilbronn komplett zu war durch diese Kontrollaktionen. Habe dann mehrere Kurierfahrten gemacht, wie gesagt, den Gerichtsmediziner, glaube ich, geholt. Bin mehrfach durch Heilbronn gefahren und habe dann später noch diesen Bericht schreiben müssen und bin dann gegen unserem Ende des Spätdienstes dann auch nach Hause gegangen. Also es war gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr wird es dann zu Ende gegangen sein. Also ich habe den normalen Dienst dann noch versehen nach meiner Tätigkeit. Ich konnte noch unterstützen und bin dann in den normalen Dienst wieder, was so weit wie es ging, und habe dann noch diesen Bericht geschrieben und dann den Dienst normal beendet.
Haben Sie denn, als Sie dann dorthin gefahren sind und geschaut haben, Erstversorgung, sind da vielleicht Personen von diesem Festgelände rübergekommen? Da waren ja noch die ganzen Schausteller und so müssen da gewesen sein. Ich glaube, es sind auch Besucher, sind denn da welche rübergekommen dann?
Also ich kann mich, soweit ich mich erinnern kann, war da eine Absperrung und hinter der Absperrung stand ja,
genügend. War aber weiträumig, die Absperrung.
War weiträumig. Mhm. Ich kann es in Meter jetzt nicht sagen, aber ja, also war weiträumig. An diesem Stromhäuschen entlang nach Aussehen.
Sie waren nicht damit befasst, die Leute jetzt an dieser Absperrung herkommen, zu fragen, ob sie nichts
fahren. Nein, nein.
Gut, ich hätte jetzt keine weiteren Fragen. Frau Gehirsch.
Herr Thomas, Sie haben gesagt, Sie haben außer der Erstaufnahme und außer den 30 Minuten, die Sie dort waren, dazwischen einige Kurierdienste gemacht. Mhm. Und dann sagten Sie, Sie haben unter anderem den Rechtsmediziner geholt. Ist es Professor Wehner?
Ja, richtig. Aber ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, ob ich ihn geholt habe oder wieder weggefahren und seine Assistentin. Ich weiß, dass ich den Professor Wehner, soweit ich mich erinnere, geholt habe. Der ist irgendwie mit dem Hubschrauber gekommen, musste ihn irgendwo abholen. Aber welche Örtlichkeit das mehr war, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Er konnte auch nicht mehr sagen, ob er mit dem Hubschrauber gebracht wurde oder ob er mit dem PKW gebracht wurde. Deswegen wollte ich diesen Widerspruch auflösen durch diese
Frage. Der Dr. Wehner weiß das nicht mehr, oder?
Ja.
Der Hubschrauber, der Hubschrauber war im Spiel, das weiß ich. Der war, aber ich kann Ihnen nicht sagen, meines Wissens ist er gebracht worden mit dem Hubschrauber und weggefahren worden später mit dem Fahrzeug so rum. Damit bezüglich der Zeitverzug, dass der relativ schnell. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber es war ein Hubschrauber im Einsatz des Jahres.
Sie hatten da ja einen schweren Dienst. Ich möchte trotzdem die Frage, damit sie einfach mal auch ausgeräumt werden kann, stellen. Was halten Sie davon, dass der Sachverständige Moser gesagt hat, dass Herr Arnold noch durch die Gegend gegangen sei, das habe er gesehen?
Sachverständige Moser, wer ist das jetzt?
Wir gehört hier im Ausschuss.
Und der behauptet, er wäre noch gegangen oder hätte es gesehen?
Ja, er wäre noch gegangen und das können wir uns nach dem, was auch der Neurologe und Psychiater gesagt hat, einfach nicht vorstellen. Nee. Aber es steht im Raum und
Also
Sie können es ausräumen.
Teilweise. Also der Kollege Arnold lag auf dem Boden und war eigentlich nicht mehr handlungsfähig. Der hat auch nichts mehr gesprochen, der hat nur die Augen geöffnet und wieder geschlossen. Der Kollege Hinterer hat sich dann um ihn gekümmert. Hat eine Erste-Hilfe-Ausbildung gehabt, eine erweiterte. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, kam mir dann auch der Rettungsdienst und ich habe es nicht gesehen, aber meinst du, sind die in den Rettungswagen, ist der gebracht worden, also auf die Bahre, und dann kam ja auch der Rettungshubschrauber. Ob er jetzt damit wegtransportiert wird, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber ich habe nicht gesehen, dass er geladen hat. Also ich denke, es ist unmöglich. Also, und ich habe ihn auch nicht laufen gesehen. Ne? Dem ist die Ausrüstung abgenommen worden, die ist uns dann übergeben worden, weil da ja noch Pfefferspray und so weiter und alles dort war. Ich habe ihn nicht laufen sehen und ich schließe das auch aus. Also der hat sich auch nicht mehr groß bewegt mit Füßen oder Beinen oder irgendwas.
Das wollte ich einfach.
Ich schließe es aus, dass er sich selber auf der Beine hält oder dorthin läuft. Das ist unmöglich, denke ich. Ja.
Herzlichen Dank.
Herr Filius.
Ja, Herr Thomas. Zunächst mal, der Herr Arnold, können Sie da noch mal was sagen? Also jetzt unter dem Aspekt, war da noch irgendwie Wahrnehmungsmöglichkeiten für ihn gegeben? Wo Sie?
Wie gesagt, er hat die Augen geöffnet und hat sie dann wieder geschlossen. Und der Kollege Hinder und die Kollegin Kind haben dann versucht, ihn wachzuhalten. Meine Wahrnehmung, die erste Minute, wo ich bei ihm war, oder die erste 30 Sekunden, kam keine Reaktion von ihm wieder, außer dass er die Augen geöffnet hat. Mhm. Ja, also er hat die Arme nicht bewegt, die Beine nicht bewegt, hat nicht versucht, sich irgendwie zu bewegen. Mhm. Es war praktisch ein Augenöffner, ohne... Also meine Ansprache kam keine Reaktion von ihm.
Jetzt waren Sie ja nah bei ihm dann halt auch dran und Sie haben es ja vorher gerade auch gesagt, das Diensthemd, das haben Sie aufgerissen.
Habe ich aufgerissen, genau.
Schutzweste entfernt.
Richtig, ja. Mit den Klettverschluss weggemacht, genau.
Und was war sonst noch bei ihm, wo Sie da noch etwas machen konnten?
Denn das Gürtelsystem geöffnet.
Gürtelsystem, ja, wenn Sie das vielleicht nochmal sagen.
Das ist so ein Klicksystem, das ist ein Untergürtel mit Klett. Und es ist ein Gürtel drüber, wo die Waffe drin ist, das Ersatzmagazin, die Schließe, also diese ganze Hilfsmittel, was wir haben, die sind quasi an einem Übergürtel dran, der vorne verriegelt wird. Und durch den Unterklett wird der gehalten, also das Gegenstück auch wieder Klett auf Klett. Dann kann der sich eigentlich so gut wie nicht verdrehen, als im normale Trage. Und das habe ich geöffnet, und weil das einfach, ich sage mal, das drückt ja, wenn man auf dem Boden liegt, dass er einfach besser atmen kann. Also einfach um die Erleichterung, weil sonst konnte ich eigentlich nicht viel bei ihm machen.
Und jetzt gibt es noch den Begriff der Dienstkoppel, können Sie das
sagen? Das ist das Gleiche.
Das ist das.
Das ist die Dienstkoppel.
Das ist quasi der
Übergürtel,
wo das alles dran ist. Halt
genau. Sonst. Das ist Dienstkuppel oder Gürtelsystem, genau.
Und das war alles nur noch da, also auch die Handschließen?
Kann ich Ihnen nicht mehr genau sagen. Es ist später dann erfasst worden, ich weiß, dass die Dienstwaffe nicht mehr da war.
Das ist Ihnen da schon aufgefallen?
Nein, das ist mir vom Kollegen, der dann auch vor Ort war, gesagt worden. Und dann habe ich mir überprüft, dann war klar, also die erste Maßnahme, und dann kam ein Kollege natürlich zum Tatort dazu, und der eine Kollege hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass die Dienstwaffe bei beiden fehlen würde. Und das habe ich dann auch festgestellt. Das habe ich zu dem ersten Moment überhaupt nicht wahrgenommen. Also die Dienstwaffe definitiv gefehlt. Und ich müsste in die Unterlage schauen. Ich glaube, ein Pfefferspray hat gefehlt und eine Schließe oder so. Das ist dann aber später erst erfasst worden, was da fehlt. Gut. Also es sind auch Ausrüstungsgegenstände weggekommen.
Danke.
Herr Reuschfrei.
Ja, sehr geehrter Herr Thomas, bei uns im Aktenstudium ist aufgefallen, dass der Zeitpunkt, an dem Sie zum Tatort gekommen sind, unterschiedlich war. Es liegt einmal die Zeit 14.16 Uhr vor und 14.22 Uhr. Gibt es dafür Erklärung? Können Sie mit diesen unterschiedlichen Zeitangaben umgehen, beziehungsweise uns die richtige Zeit sagen? Und dann haben Sie ja gerade erzählt, dass der Polizeikollege zu Ihnen gekommen ist. Wie waren die Zuständigkeiten? Also hat da jeder einfach aus dem, was jetzt gerade zu tun war, gehandelt? Oder gibt es irgendwie schon eine gewisse Zuständigkeit, dass der als erstes an den Ort kommt, gewisse Dinge macht und der andere dann die Folgen?
Also zur Uhrzeit ist ein kleiner... muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist so, dass normalerweise wir unsere Aufträge über das Führungs- und Lagezentrum bekommen, über Notruf, wenn jetzt was Größeres eingeht. Und dort wird sofort die Uhrzeit festgehalten, wann der Anruf eingeht, technisch. Auf dem Polizeirevier Heilbronn ist es nicht so. Wenn jetzt jemand anruft, ist es ein normaler Apparat, Telefonapparat. Und der Kollege muss sich quasi die Zeit handschriftlich notieren. Was vermutlich in diesem Fall aufgrund der Hektik und Brisanz von dem Kollege vermutlich nicht gesagt. Man hat das dann später, also ich habe das versucht später zu ermitteln, man konnte die Zeit aber dann nur in gewissem Maße eingrenzen. Es kam dann von uns meines Wissens ein Funkspruch auch ans Führungs- und Lagezentrum, dass so ein Anruf eingegangen ist und dass wir da Richtung Theresienwiese unterwegs sind. Und ob das Führungs- und Lagezentrum dann diese Uhrzeit dann notiert hat, davon gehe ich aus, wurde dann vermutlich in der Ermittlung später durch die Kriminalpolizei ermittelt. Und dadurch kommt es zustande, dass vielleicht dann dieser Zeitverzug, dass wir unsere Zeit mehr oder weniger schätzen mussten, weil der Kollege sagte, ich denke, es war 14.15 Uhr, wo der Anruf einging, weil ich natürlich beschäftigt war, alle Streifen rauszuschicken. Schon sind 2 Minuten wieder rum, bis er sich Zeit notiert. Und das ist dann, bis der Funkspruch zum Führungs- und Lagerzentrum kommt. Und das ist dann dieser Zeitverzug vielleicht von 1, 2, 3 Minuten, je nachdem, ob der Kollege auf die Uhr auf dem Revier schaut, auf seine Uhr schaut oder am Computer, gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Daher kommt diese Verschiebung. Ja. Wenn dieser Notruf im Führungs- und Lagerzentrum eingegangen wäre, wäre das natürlich die Zeit technisch sofort festgehalten worden. Dadurch haben wir diese Toleranz drin von 4, 5 Minuten vielleicht. Jetzt zum Tatort selbst. Es ist eigentlich so geregelt, dass die erste Streife, die dort eintrifft, die erste Maßnahme trifft. Das heißt eigentlich alles, was notwendig ist, können auch zwei Streife sein, je nachdem, wie die Lage ist und was es für eine Lage ist. Das heißt vorrangig erste Hilfe, wenn notwendig, dann Absperrung, Beweismittel sichern. So ist, ist der Ablauf von den ersten ein, zwei Streifen, die da eintreffen. Und die Koordinierung der weiteren Streifen, zum Beispiel Absperrung, Fahndung. Je größer das natürlich ist und je mehr Kräfte eingebunden sind, ist das natürlich für jemand wie jetzt mich als Dienstgruppenleiter, wenn du da vor Ort bist, schwierig. Das heißt, je mehr Kräfte da sind, muss man das Ganze irgendwann auch abgeben. Das heißt, es kommt dann zum Beispiel der Revierführer oder das Führungs- und Lagezentrum übernimmt dann die größere Maßnahme, Fahndungsmaßnahme, Kontrollstelle und so weiter, weil das einfach für einen, der direkt vor Ort ist, nicht mehr leistbar ist. Ich muss das ja irgendwo dokumentieren und das kann ich dann eigentlich nicht mehr leisten, wenn ich noch absperren muss, erste Hilfe leiste und so weiter. So ist die Verfahrensweise. Der ein oder andere Kollege kommt dann unaufgefordert natürlich, weil bei dem Fall natürlich auch die Lage sehr unklar war. Vor Ort so auch der Kollege von der Unfallermittlungsgruppe, der dann vermutlich helfen wollte, der war dann halt im näheren Bereich und hat dann halt gesehen, dass die Schusswaffe zum Beispiel fehle. Der hatte aber keine vorgesehene Aufgabe in diesem Moment. Der wurde sicherlich später dann auch eingeteilt zu Fahndungsmaßnahmen oder Absperrungen.
Professor Dr. Goll.
War Ihnen der Ort an der Theresienwiese als Pausenort bei Einsätzen in Heilbronn vorher bekannt?
Mir persönlich nicht. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren, dass da die Bereitschaftspolizei manchmal eine Pause macht. Aber zum Zeitpunkt des Vorfalls, bis dahin war mir das nicht bekannt. Und also der Platz war mir bekannt, aber dass dort die Kollegen Pause machen, mal einen Festbar machen, war mir nicht bekannt.
Aber das ist Ihnen hinterher erzählt worden, ja, in welchem Sinn, dass es öfters vorkommt oder gelegentlich vorkommt?
Ja, gelegentlich, dass gelegentlich die junge Kollege von der Bereitschaftspolizei da eine Pause machen.
Und haben Sie die beiden erkannt bzw. gekannt?
Beides nein.
Beides nein. Das heißt also, Sie haben jetzt als dort tätiger Polizist nicht die Leute gekannt aus der Bereitschaftspolizei, die dort aushelfen?
Nein, das ist ja so, dass die Bereitschaftspolizei dort diese Konzeptionseinsätze fährt auf dem Revier. Das heißt, das kommt, früher war es so, dass morgens eine Gruppe kam, Bereitschaftspolizei, und nachmittags eine Gruppe. Eine Gruppe besteht aus 8 bis 10 Beamte, die wäre rekrutiert aus der Bereitschaftspolizei von der ganzen Hundertschaft. Das heißt, es kann sein, dass da jede in der Woche 4, 5 verschiedene Gruppen unterwegs sind oder eine Gruppe in der Woche und dann kommt in der nächsten Woche eine andere Gruppe. Die kommen aufs Revier, werden eingewiesen von einem Betreuer und fahren dann wieder raus. Das heißt, die haben mit unserem Schichtdienst, aus dem Streifendienst, relativ wenig zu tun. Also man sieht die auf dem Gang eventuell mal oder auf der Toilette oder auch mal vorne im Funkraum, wenn sie eine Frage haben. Aber wie gesagt, dadurch, dass das natürlich mehrere Kollegen sind oder Dutzende, kennt man die nicht alle persönlich und vom Sehen auch nicht alle.
Und dort war es so, dass die zweite Gruppe, die hätte erst nachmittags kommen sollen, zu der die Michelle Kiese, wer da gehört hat, das wurde umdisponiert, die waren dann schon vormittags da. Davon haben Sie etwas erfahren oder nicht?
Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo der Einsatz kam, war mir gar nicht klar, ob überhaupt eine Gruppe Bereitschaftspolizei im Einsatz ist oder nicht.
Und bei der Einweisung oder Schulung von der Gruppe waren Sie auch nicht dabei?
Nein, wie gesagt, das ist getrennt. Das ist ein Betreuer, der wird vom Revier gestellt. Die haben ihre Räumlichkeiten auch im Revier, aber im Gebäude, aber hat mit unserem Streifendienst eigentlich so jetzt keinen Kontakt, außer dass man sich eventuell sieht.
Okay, danke schön.
Herr Filius nochmal.
Herr Thomas, als Sie dorthin gefahren sind, als der Einsatz, das war dann Ihnen schon bekannt, was ist denn da Ihnen mitgeteilt worden?
Mir ist es von unserem Wachhabenden mitgeteilt worden, soweit ich mich erinnern kann, hat er das mündlich weitergegeben, es wäre Kollegen angeschossen. Das kann ich mich so weit erinnern. Mhm. Nicht erschossen, angeschossen. Ja. Mhm. Wer und wie und dazu konnte er auch keine Auskünfte geben. Das kam ja von dem Taxifahrer, denke ich. Was der jetzt unserem Wachabender gesagt hat, der Wortlaut weiß ich jetzt nicht.
Können Sie sich noch daran erinnern, vorher ist es ja auch besprochen worden, ob das wie eine Pausensituation ausgesehen hat? Also da Essensstücke noch da waren?
Das Fahrzeug stand ja so abgestellt wie eine Pausensituation. Ich mache mich zu erinnern, dass was von einer Zigarette auf dem Beifahrersitz gesprochen worden ist und ich glaube auch irgendwelche Essensreste oder Brötchen oder irgendwelche.
Aber aus eigener Wahrnehmung können
Sie das jetzt nicht mehr sagen. Aus eigener Wahrnehmung kann ich es nicht sagen, aber ich weiß.
Das ging es mir noch.
Ja, nee, aus eigener Wahrnehmung nicht. Ich habe auch nicht in das Fahrzeug groß geguckt, ich habe mich um die Kollegen gekümmert. Ja. Aber da ist gesprochen worden darüber, dass da Zigarette und Essensreste im Fahrzeug lagen.
Danke.
Würden Sie die Situation, wo das Fahrzeug stand, nebendran ja dieses Gebäude, dieses Holzgebäude, würden Sie das als einen guten Platz bezeichnen, wo man Pause machen kann?
Definieren Sie mal guter Platz für Sie.
Ja, was gut, ein guter Platz ist. Guter Platz ist für mich zum Beispiel, dass man rundum Sicht hat, 360 Grad. Fachlich gut.
Taktisch
gut. Also nicht der Gute, dass man da auch noch anschließend Karussell fahren kann, sondern die Frage, einigermaßen sicher, wenn man Pause, da relaxt man ja. Und würden Sie das als einen Platz bezeichnen, wo es jetzt von polizeilicher Sicht her gut ist, Pause zu machen?
Ja, würde ich sagen, ja, man hat also wo das Fahrzeug stand, hatte man eigentlich keine 360 Grad Umsicht, aber ich sage mal 270 Grad. Der Blick war also von nach vorne komplett über den ganzen Parkplatz, seitlich auch, dass natürlich jemand von hinten vom Radweg kommt, damit kann keiner rechnen. Ne?
Gut.
Auch wenn Sie komplett auf dem Parkplatz alleine stehen, Sie haben ja auch keine 360 Grad Umsicht, weil nach hinten ist es auch schwierig, aber der Standort war eigentlich nicht schlecht gewählt, muss ich sagen. Ja.
Herr von Eyb.
Herr Thomas, Sie waren der erste Polizeibeamte an der Stelle und waren Sie auch derjenige, der dann an Ihre Dienststelle die Meldung weitergegeben hat, was denn tatsächlich passiert ist?
Das habe ich nicht gemacht, das war die Kollegin Kind.
Und geht es dann automatisch in einem solchen Fall, dass die Hubschrauberstaffel informiert wird? Ist es ein Automatismus oder ist es dann erst irgendwo entschieden worden, nachdem man wusste, dass da ein solches Verbrechen geschah?
Sie sprechen jetzt vom Polizeihubschrauber?
Ja.
Gut, das ist Entscheidung vom Führungs- und Lagezentrum, vom Polizeiführer, vom Dienst. Und ich sage mal, in so einer Lage, dass Kollege angeschossen oder erschossen werden sind, vermute ich, dass es ein automatisches Ding ist, dass der sofort startet. Oder vermutlich auch schon unterwegs ist und in die Richtung fliegt einfach. Weil die Lage einfach das hergibt, auf jeden Fall.
Weil es ist ja unmittelbar danach geschehen, also da kann eine große Überlegung gar nicht dazwischen gestanden haben. Meine letzte Frage, Sie sagten, dass Sie dann an dem Tag noch Dienst gemacht haben und dann auch noch einen Bericht geschrieben. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie nicht jeden Tag an ein ähnliches Ereignis gerufen werden. Hat man Ihnen in irgendeiner Form psychologische Unterstützung angeboten oder gewährt?
Mir wurde an diesem Tag abends, soweit ich mich erinnern kann, kam ein Kollege auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich psychologische Betreuung benötige. Das war an diesem Tag noch. Kann Ihnen aber nicht mehr sagen, wer das war. Und ich habe die dann abgelehnt, habe gesagt, ich würde auf jemand zukomme, sobald ich Bedarf habe.
Herr Reusch frei, hat sich erledigt. Dann gibt es keine weiteren Wortmeldungen mehr. Darf ich mich bedanken und Sie aus dem Untersuchungsausschuss entlassen. Und der Ausschuss wird jetzt im Nebenzimmer den Zeugen Thomas Bartelt vernehmen. Und die Vernehmung wird vollständig übertragen in den Sitzungsraum.